So, liebe Gemeinde, seid herzlich gegrüßt. Zur heutigen Predigt. Wir befinden uns ja heute zwischen Christi Himmelfahrt und Pfingsten. Und was liegt da näher als das Thema des Heiligen Geistes? Klaus hatte ja in einigen der letzten Bibelstunden das Thema schon besprochen und ich möchte da jetzt heute weiterfahren. Thema der Predigt ist getauft und erfüllt mit Heiligem Geist. Weil es in der Christenheit viele Fragen hinsichtlich des Heiligen Geistes gibt, wollen wir heute mal anhand der Heiligen Schrift schauen, was es bedeutet, mit dem Heiligen Geist getauft zu sein und wie es geschieht, immer wieder neu mit demselben erfüllt zu werden. Den buchstäblichen Ausdruck Geistestaufe kennt die Bibel ja so nicht. Aber Johannes der Täufer sagte zum Beispiel: Ich zwar taufe euch mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, ist stärker als ich, dessen Sandalen zu tragen ich nicht würdig bin. Er wird euch mit Heiligem Geist und Feuer taufen. Oder auch Paulus schreibt in 1. Korinther 12, Vers 13: Denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden. Es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Wenn Menschen nun so mit dem Heiligen Geist getauft und getränkt werden, dann kann man ein solches Ereignis gewiss eine Taufe mit dem Heiligen Geist nennen. Was versteht nun aber die Bibel unter einer solchen Geistestaufe? Was meint sie, wenn sie sagt, dass wir mit dem Heiligen Geist getauft werden sollen? Sie weist schlicht und einfach auf unsere Errettung hin. Getauft mit Heiligem Geist meint vereinfacht Bekehrung und Wiedergeburt. Wenn jemand durch Gottes Gnade von Neuem geboren wird, geschieht das durch den Heiligen Geist. Denn was passiert in der Wiedergeburt? Der Heilige Geist zieht in das Herz eines Menschen ein wie in eine Wohnung. Und deshalb sagt Jesus von sich und dem Vater, Johannes 14, 23, und wir werden zu ihm kommen und Wohnung bei ihm machen. Andere Übersetzungen schreiben, Wohnung nehmen. Diesen Einzug des Heiligen Geistes in das Herz eines Menschen nennt die Bibel auch eine Ausgießung. Und darum schreibt Paulus in Römer 5, Vers 5, denn die Liebe Gottes ist ausgegossen in unsere Herzen durch den Heiligen Geist, der uns gegeben worden ist. Diesen Einzug des Heiligen Geistes, des Geistes der Liebe in ein menschliches Herz hinein, das bewirkt die Wiedergeburt. Und das tun der Vater und der Sohn durch den Heiligen Geist. Der betreffende Mensch wird dabei so sehr mit dem Geist getauft, dass er aus seinem geistlichen Tod auferweckt wird und zum göttlichen Leben gelangt. Und dieser Auferweckungsvorgang ist so gewaltig, dass die Bibel dabei sogar von einer Taufe mit Geist und Feuer spricht. Und genau darum rief Johannes der Täufer die Worte: Ich taufe euch zwar mit Wasser zur Buße, der aber nach mir kommt, der wird euch mit dem Heiligen Geist und Feuer taufen. Was will Johannes damit sagen? Er will ausdrücken, dass er nur eine äußere Bußtaufe mit symbolischem Wert vornehmen kann. Wenn aber Jesus kommt, der, der nach mir kommt, bringt er eine echte Bußtaufe, die im Inneren des Menschen stattfindet, nämlich eine Taufe mit Geist und Feuer, die auch Kraft hat und zu wirklicher Lebensveränderung führt. Wenn die Taufe des Geistes ein Herz erfüllt, dann hat sie und zeigt auch Wirkung. Sie schafft göttliches Leben, sie schafft Buße und Umkehr. Und wie ich anfangs schon sagte, bringt auch Paulus die Errettung eines Menschen mit dem Gedanken der Geistestaufe in Verbindung, wenn er sagt, 1. Korinther 12, Vers 13, denn in einem Geist sind wir alle zu einem Leib getauft worden, es seien Juden oder Griechen, es seien Sklaven oder Freie, und sind alle mit einem Geist getränkt worden. Hier meint der Apostel nicht die Glaubenstaufe, sondern die Geistestaufe, was er ja auch bestätigt, wenn er hinzufügt, wir sind alle mit einem Geist getränkt worden. Jetzt fragen wir vielleicht, wann ist das denn geschehen? Was passierte? Wann geschah das? Als wir zu Gliedern am Leib Christi wurden. Und ab wann gehört man zum Leib Christi? Wenn man wiedergeboren wird, wenn Gottes Geist in unsere Herzen ausgegossen wird, wenn wir getränkt und getauft werden mit Geist und mit Feuer. Und damit ist die Lehre der Bibel klar und deutlich. Wer ein wiedergeborener Christ ist, ist immer auch ein geistgetaufter Christ. Denn die Bibel sagt in Römer 8, Vers 9, wenn aber jemand Christi Geist nicht hat, der ist nicht sein. Und in Vers 11 sagt er, wenn aber der Geist dessen, der Jesus aus den Toten auferweckt hat, in euch wohnt, so wird er, der Christus Jesus aus den Toten auferweckt hat, auch eure sterblichen Leiber lebendig machen, wegen seines in euch wohnenden Geistes. Das heißt, wer sein ist, der hat auch Christi Geist. Einen Christen ohne den Heiligen Geist gibt es nicht. Es gibt zwar immer noch viele, die sich Christen nennen, gerne Christen sein möchten und alles Mögliche unternehmen, um Christ genannt zu werden, aber letztendlich weiter nichts als Mitläufer und nicht Nachfolger Christi sind. Es sind die, zu denen Jesus einmal sagen wird, ich habe euch niemals gekannt. Dann benutzt die Bibel den Ausdruck, die Fülle des Heiligen Geistes. Und so mancher fragt sich, was ist denn damit gemeint, die Fülle des Heiligen Geistes? Wann kommt denn der Herr Jesus mit seinem Geist ins Herz eines Menschen? Wann nimmt er Wohnung bei ihm? Bei der Bekehrung natürlich, bei der Wiedergeburt. Ich sagte es anfangs schon. Und welcher Jesus kommt da in das Herz? Der Jesus, von dem es heißt, in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Kolosser 2, Vers 9. Und wenn der, in dem die ganze Fülle wohnt, in unser Herz kommt, dann ist auch unser Herz mit dieser Fülle erfüllt. Die Idee, dass wir in der Wiedergeburt zunächst nur eine kleine Portion Heiligen Geist empfangen und bei einem späteren Geisterlebnis mehr davon erhalten, ist biblisch nicht haltbar. In einigen Glaubensgemeinschaften wirst du am Eingang gefragt, ob du den Heiligen Geist hast und Geist getauft bist. Gott, der Allmächtige, vergibt seinen Geist nicht scheibchenweise. Wenn du vom Heiligen Geist erfüllt wirst, dann hast du ihn in seiner ganzen Fülle, in seiner Ganzheit. Das größte Wunder und die stärkste Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebt ein Christ, wenn er aus dem Tode zum Leben gelangt und von Neuem geboren wird. Und das zeigt uns Paulus, wenn er schreibt, dass derselbe Geist, der Jesus von den Toten auferweckt hat, auch in uns wohnt. Also der Auferstehungsgeist, der Jesus aus dem Tode auferstehen ließ, hat auch uns zu Beginn unseres Glaubens erfüllt. Und deshalb erfüllt uns eine riesige Freude, weil wir Gottes Kinder sind. In dir wohnt kein Halber, sondern der ganze Christus und mit ihm auch seine ganze Fülle. Und deshalb haben wir keine zwei Klassen von Christen in der Gemeinde Jesu, Geistgetaufte und Nicht-Geistgetaufte, sondern da sind alle geistgetauft. Da fragt nicht einer den anderen, bist du geistgetauft, sondern da sind alle geistgetauft. Wohlgemeint, wohlgemerkt, in der Gemeinde Jesu. Um es noch einmal mit Paulus zu sagen, wir sind alle mit einem Geist getränkt. Wir haben gehört, dass wir durch die Taufe im Heiligen Geist Kinder Gottes geworden sind. Aber es gibt in der Bibel noch andere Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, die die Bibel Erfüllung nennt, die aber nicht einmalig, sondern immer wieder geschehen und auch geschehen müssen. Denn Gott sorgt auch dafür, dass seine Kinder auch wachsen. Sie sollen nicht nur einmal eine besondere Kraft erfahren, die sie zum Leben erweckt, sondern eine bleibende Kraft, die kontinuierlich stark macht. Das eine ist die Geistestaufe zum ewigen Leben. Das andere sind immer wiederkehrende Stärkungen zum Lebenserhalt und zum Wachstum, zur Glaubensvertiefung. Denn Gott möchte, dass seine Kinder geistlich reifen und zunehmend dienstfreudiger werden. Und das geschieht in der Regel in Form eines dauerhaften Prozesses. So wie ein Baby langsam zum Kind, dann zum Jugendlichen und später zum Erwachsenen wird, geschieht es auch im geistlichen Leben. Das heißt, der in uns wohnende Geist, der wirkt und wirkt und wirkt hin zu mehr geistlicher Kraft und Wachstum. Aber es gibt im Glaubensleben bisweilen auch regelrechte Wachstumsphasen. Christen machen in solchen Fällen wunderbare Erfahrungen mit dem Heiligen Geist, dass sie beispielsweise in neue Aufgabengebiete hineinwachsen und hineingeführt werden. Solche Erfahrungen göttlicher Wachstumskraft bezeichnet die Bibel auch als ein Angetanwerden mit Kraft aus der Höhe oder auch als Erfüllung mit dem Heiligen Geist oder als Ausrüstung mit Kraft. Das geschieht nicht nur einmal wie die Wiedergeburt, sondern das ist immer wieder neu nötig. Und deshalb erstrebt ein wahrer Christ, obwohl im Heiligen Geist getauft, immer wieder die Erfahrung mit dem Geist an. Ja, er hat es ein Leben lang nötig, immer wieder daran erinnert zu werden, mit dem Heiligen Geist erfüllt zu sein. Wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes ist, der in euch wohnt? Obwohl wir ihn am Anfang bei unserer Bekehrung empfangen haben, sind und bleiben wir stets Bedürftige. Und deshalb ermahnt uns der Apostel Paulus in Epheser 5, Vers 18, werdet voll Heiligen Geistes. Das heißt immer wieder, jeden Tag neu brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes, brauchen wir die Erinnerung daran, erfüllt zu sein mit dem Heiligen Geist. Beispiele dafür gibt es viele. Im Neuen Testament zum Beispiel lesen wir in der Apostelgeschichte, wie die ersten Christen immer wieder neu erfüllt wurden und immer wieder neue Ausrüstung für neue Aufgaben erhalten haben. Denn häufig finden wir Worte wie diese in Apostelgeschichte 13, Vers 52. Die Jünger aber wurden mit Freude und Heiligem Geist erfüllt. Und in Kapitel 4, Vers 31 heißt es, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt. Da haben wir es. Sie waren wiedergeboren, sie waren im Geist getauft und wurden dennoch neu erfüllt. Gottes Kinder, die diese Geistestaufe erhalten haben, wissen, wovon die Bibel spricht. Wenn du jedoch auf der Suche nach dieser Geisterfahrung bist, dann bitte Gott, dir heute die Taufe im Heiligen Geist zu schenken, damit du Buße tun und gerettet werden kannst, wie es am Pfingsttag bei 3000 Menschen auf einmal geschah. Und darüber hinaus bitten wir den Heiland, dass er uns alle seine Kinder neu erfüllt und wir voll des Heiligen Geistes mutig und im Glauben vorangehen und ihn, Jesus Christus, als unseren Herrn und Erlöser bezeugen können. Nun wollen wir mal sehen, was konkret geschieht, wenn Gottes Kinder neue Erfüllungen mit dem Heiligen Geist erleben. Was bei der Geistestaufe als Wiedergeburt geschieht, das haben wir gehört. Sie ist der Moment oder der Augenblick, in dem der Heilige Geist grundsätzlich ins Herz eines Menschen einzieht und ihn errettet. Aber wie haben wir uns anschließende Erfüllungen vorzustellen, von denen wir gesagt haben, dass wir sie ein Leben lang nötig haben? Zunächst einmal, Erfüllung mit dem Heiligen Geist ist keine künstlich erregte Emotion. Leider habe auch ich schon erlebt, wie sich Versammlungen künstlich in Wallung und Ekstase gebracht haben, meistens durch einen oder mehreren emotionalen Einpeitschern. Aber das ist nicht Erfüllung mit dem Heiligen Geist, sondern diese geschieht dann, wenn wirklich etwas geschaut wird. Und was muss dein Herz, deine Seele schauen? Golgatha. Immer wenn Menschen durch das Wort Gottes berührt und erfasst werden, sind sie überwältigt und reagieren mit großer Dankbarkeit, mit erfüllter Anbetung und freudigem Dienst. Das heißt, am Anfang steht die göttliche Offenbarung durch das Wort. Dann folgt die Erkenntnis, die Entdeckung der Wahrheit und dadurch entsteht ein herrliches Erfülltsein. Eine wunderbare Geisterfüllung. Wir schauen uns jetzt einmal einen biblischen Bericht an, der das eindrücklich verdeutlicht. Und zwar in der Apostelgeschichte 4. Einige Verse ab Vers 23. Apostelgeschichte 4, ab Vers 23 bis 31. Das Gebet der Gemeinde. Als sie aber entlassen waren, das war Petrus und Johannes, kamen sie zu den Iren und verkündeten alles, was die hohen Priester und die Ältesten zu ihnen gesagt hatten. Sie aber, nämlich die Gemeinde, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen: Herrscher, du bist es, der den Himmel und die Erde und das Meer gemacht hat und alles, was in ihnen ist, der du durch den Heiligen Geist und den Mund unseres Vaters, deines Knechtes David, gesagt hast: Warum tobten die Nationen und sannen eitles die Völker? Die Könige der Erde standen auf und die Fürsten versammelten sich gegen den Herrn und seinen Gesalbten. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, Und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Soweit. Als Petrus und Johannes gerade aus dem Gefängnis und von ihren Verhören entlassen worden waren, eilten sie sogleich zur Gemeinde und berichteten von ihren Erlebnissen. Und da brach die Versammlung unmittelbar in ein mächtiges Beten aus. Vers 24, sie aber, als sie es hörten, erhoben einmütig ihre Stimme zu Gott und sprachen. Sie beteten voller Inbrunst und der Heilige Geist erfüllte sie alle. Wir sehen, zuerst war die Botschaft da, das Wort und dann die Erfüllung. Hier sehen wir einen wunderbaren Zusammenhang zwischen Gebet und Geisterfüllung. Aber wir müssen auch darauf achten, was diese Gläubigen gebetet haben. Was betet die Gemeinde zu Anfang? Sie preisen Gott dafür, dass alles, was die Feinde Jesu auch immer tun, genau das ist, was Gottes Ratschluss zuvor bestimmt hat. Vers 27 und 28. Denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, sowohl Herodes als Pontius Pilatus mit den Nationen und den Völkern Israels, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen sollte. Sie erinnern sich an Herodes, an Pontius Pilatus, an die Heiden und die Juden, die Christus feindgesinnt waren und ans Kreuz gebracht hatten. Aber sie verlangten nicht Vergeltung und Strafe für die Mörder von Jesus, sondern sie beteten, denn in dieser Stadt versammelten sich in Wahrheit gegen deinen heiligen Knecht Jesus, den du gesalbt hast, alles zu tun, was deine Hand und dein Ratschluss vorherbestimmt hat, dass es geschehen solle. Die Gläubigen erkannten bei ihrem Gebet zugleich den Grundsatz der Heiligen Schrift, dass trotz der Verantwortlichkeit des Menschen nichts in dieser Welt ohne den souveränen Willen Gottes geschieht. Auch der Tod, die Ermordung Jesu Christi, war kein Willkürakt von Verbrechern, sondern Gottes ewige Vorherbestimmung. Und diese Einsicht nahm ihnen jede Angst vor Menschen, Teufeln und Dämonen. Und darum war ihr Gebet auch voller Zuversicht. Und sie riefen, Vers 29, und nun, Herr, sieh an ihre Drohungen und gib deinen Knechten dein Wort mit aller Freimütigkeit zu reden und strecke deine Hand aus zur Heilung. Und das Zeichen und Wunder geschehen durch den Namen deines heiligen Knechtes Jesus. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte, wo sie versammelt waren, und sie wurden alle mit dem Heiligen Geist erfüllt und redeten das Wort Gottes mit Freimütigkeit. Hier sehen wir die Folgen: intensiven Beten, auch Singen, gehört zum Lob Gottes dazu. Und als sie gebetet hatten, bewegte sich die Stätte und alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt. Was müssen das für gewaltige Glaubensgebete gewesen sein? An dieser Begebenheit erkennen wir, was Jesus sagte: Mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und auf das Beten der Gemeinde hin bewegte sich die Stätte, das Haus, der Gebetsraum. Ein paar Kapitel weiter berichtet uns die Bibel, dass durch Gebet und Lobgesang der gefangenen Apostel sich verschlossene Türen und Tore öffneten und sie durch Engel befreit wurden, obwohl sie streng bewacht wurden. Apostelgeschichte 16, Vers 25 und 26, da heißt es: Um Mitternacht aber beteten Paulus und Silas und Lob sangen Gott und die Gefangenen hörten ihnen zu. Plötzlich aber geschah ein großes Erdbeben, sodass die Grundfesten des Gefängnisses erschüttert wurden Und sofort öffneten sich alle Türen und alle Fesseln lösten sich. Hier sehen wir die Folgen von intensiven Betens, wie auch vorher bei der Gemeinde. Und es kam ein großes Erdbeben. Die Mauern des Gefängnisses wurden erschüttert und bekamen Risse. Türen öffneten sich, Fesseln wurden gelöst und die Gefängnistore waren offen. Und so sollen auch wir in der Überzeugung beten, dass, wenn wir alle Dinge in unserem Leben, auch die Bösen, und die, die uns nicht so gefallen, Kummer und Sorgen bereiten, grundsätzlich aus Gottes Hand nehmen, dann wirkt sein Geist in uns. Dann erkennen wir ihn als den einzigen Herrscher des Universums, dem gegeben ist alle Gewalt im Himmel und auf Erden, an dessen Willen vorbei nichts auf dieser Welt geschehen kann. Besonders in der Corona-Krise und auch den anderen Epidemien zuvor dürfen wir davon ausgehen, dass sie nach Gottes Willen geschahen. Ein Fingerzeig Gottes, ein Wachrütteln, damit wir Menschen uns darauf besinnen, wie klein und ohnmächtig wir gegen das Unsichtbare sind. Wenn wir also täglich in der Fülle des Geistes stehen wollen, müssen wir Gottes Willen, den er für uns hat, bejahen und seine Fügungen anerkennen. Wenn wir im vollen Vertrauen auf den Herrn leben, nehmen wir alle Dinge vertrauensvoll aus seiner Hand und werden voll Geistes sein. Ein weiteres Beispiel vom Wirken Gottes durch seinen Geist sehen wir im Bericht von Petrus, als er im Haus des Cornelius war. Apostelgeschichte 10, Vers 33, da sagt der Hauptmann Cornelius: Du hast wohlgetan, dass du gekommen bist. Jetzt sind wir alle vor Gott zugegen, um alles zu hören, was dir vom Herrn aufgetragen ist. Und Petrus ließ sich nicht lange bitten und fängt an zu predigen. Er zeigt ihnen Christus, den Sohn Gottes. Jesus Christus, dieser ist aller Herr. Die Sache, die angefangen von Galiläa durch ganz Judäa hin geschehen ist, nach der Taufe des Johannes predigte. Jesus von Nazareth, wie Gott ihn mit Heiligem Geist und mit Kraft gesalbt hat, denn Gott war mit ihm. Und wir sind Zeugen alles dessen, was er sowohl im Land der Juden als auch in Jerusalem getan hat. Und dann heißt es in dem Bericht, Vers 44, während Petrus noch diese Worte redete, fiel der Heilige Geist auf alle, die das Wort hörten. Im nächsten Kapitel 11 berichtet Petrus den jüdischen Brüdern von seinem Dienst unter den Heiden, wie er den Christus verkündigte. Und er sagte, Kapitel 11, Vers 15, während ich aber zu reden begann, fiel der Heilige Geist auf sie, so wie auch auf uns im Anfang. Ich gedachte aber an das Wort des Herrn, wie er sagte, Johannes taufte zwar mit Wasser, ihr aber werdet mit Heiligem Geist getauft werden. Also auch hier fiel der Heilige Geist als Begleitung zur Predigt und bestätigte das Wort. Und so gilt auch für uns. Wollen wir erfüllt werden mit Heiligem Geist? Lasst uns zuerst mit dem Wort erfüllt werden. Manche meinen, dazu müsse man besondere Versammlungen einführen, damit der Heilige Geist kommt. Andere wollen laute Musik, wieder andere nicht so laute. Einige wollen viel singen, denn je länger man singt, desto eher fällt der Heilige Geist, so sagen sie. Sie sind bestrebt und suchen den Fluss des Geistes, the flow of the Spirit, wie man das heute so nennt. Und so sagte ein Pastor, wenn du im Gottesdienst einen guten Flow hast, kannst du auch schon mal auf die Predigt verzichten. Hier ist wohl eher ein emotionales Wohlgefühl gemeint, als die Kraft des Heiligen Geistes. Wenn wir die Bibel heute lesen und verstehen, was sie uns sagt, dann wirkt der Heilige Geist gerade da, wo das Wort ist und nicht, wo das Wort verdrängt wird. Und wie wird das Wort verdrängt? Indem zum Beispiel bei den Zusammenkünften das Beiprogramm, das drumherum der Hauptbestandteil des Gottesdienstes darstellt und nicht die Verkündigung des Evangeliums und Verherrlichung Jesu Christi. Wenn die Predigt nur noch als ein Anhängsel gesehen wird und nicht mehr Hauptbestandteil des Gottesdienstes ist. Wir haben das Privileg, die beste Botschaft der Welt zu verkündigen. Der Apostel Paulus schreibt im Römerbrief, Kapitel 10, Vers 14, wie aber werden sie an den glauben, von dem sie nicht gehört haben? Wie aber werden sie hören ohne einen Prediger? Und weiter in Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch das Wort Christi. Und so sagt uns die Schrift, dass das lebendige Wort im Zentrum einer Gemeinde stehen muss. Denn dann haben wir die beste Voraussetzung dafür, dass Menschen mit dem Heiligen Geist getauft und immer wieder neu erfüllt werden. Wir müssen als Christen dringend unterscheiden zwischen künstlich aufgeheizter Jubelstimmung und echter Freude im Heiligen Geist. Und die kommt allein durch das Wort. Jesus betet in Johannes 17, Vers 13, dieses rede ich in der Welt, damit sie meine Freude völlig in sich haben. Und im nächsten Satz erklärt er, wie die vollkommene Freude entstehen soll. Ich habe ihnen dein Wort gegeben. Das heißt, die biblische Lehre macht uns glücklich. Sie erfüllt unsere Herzen mit Heiligem Geist. Das lebendige Evangelium bringt Freude, ja vollkommene Freude und Kraft. Und deshalb schreibt der Psalmdichter im Psalm 119, Vers 162, ich freue mich über dein Wort, wie einer, der große Beute macht. Und darum, liebe Gemeinde, lasst uns weiterhin Hörer des Wortes sein. Leser, Lernende sein und Lust an seinem Gesetz haben. Lass uns nachdenken über Gottes Wort Tag und Nacht. Und so werden wir die herrlichen Geheimnisse Jesu und sein wunderbares Evangelium erkennen. Wir werden mit großer Freude durch sein Wort mit Heiligem Geist erfüllt und von einer Geisterfüllung in die nächste kommen. Wenn wir durch das Evangelium zum Beispiel die Wahrheit von der Vergebung durch Jesu Blut erkennen und glauben, dann hat uns der Heilige Geist unser Herz erfüllt. Wenn du erkennst, dass Jesus durch sein vergossenes Blut am Kreuz dir alle deine vergangenen, deine heutigen und auch alle deine zukünftigen Sünden getilgt hat, dann erfüllt dich das mit einer großen Ruhe, Zufriedenheit und Dankbarkeit. Denke daran, dass alle Dinge dir zum Besten dienen dürfen oder dass Gott seine Kinder bis ans Ende bewahrt. Erinnere dich an die Wahrheit der Wiederkunft Jesu, des Himmels und des ewigen Lebens. Wenn du von diesen Wahrheiten so richtig erfasst wirst, dann geht es dir wie Johannes auf Patmos. Du fällst nieder, betest an und spürst, dass du vom Heiligen Geist erfüllt bist. Wir erkennen also, dass Erfüllung mit dem Heiligen Geist immer mit Gottes Wort, seiner Erkenntnis, mit Offenbarung und mit Lehre verbunden ist. Und deshalb, wenn wir eine Gemeinde des Geistes sein wollen, müssen wir eine Gemeinde des Wortes sein. Durch das Wort Gottes heilige Schrift wird uns Gottes Wahrheit immer kostbarer und macht uns immer dankbarer zur Verherrlichung, zur Anbetung und zum Dienst. Wann hat dich das letzte Mal eine biblische Wahrheit wirklich ergriffen? Wann hat dich eine Botschaft so ergriffen, dass du niedergefallen und in Anbetung ausgebrochen bist? Sinnst du über Gottes Wort Tag und Nacht nach? Wann hat dich das Evangelium von Jesus Christus mit Freude, Dankbarkeit und mit neuer Ermutigung, Gott zu dienen, erfüllt? Wann? Bete zum Herrn, dass er dich neu mit seiner Geisterfüllung beschenken möge. Durch seine Gnade und sein Erbarmen wird es dir gegeben werden und dich mit seinem Geist erfüllen. Amen.